Moin Tesla wird euch präsentiert von Fair Finanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität.
Zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus, und ich begrüße euch zur Moin Tesla Sendung Nummer 51 hier in den Wittus Hammer Studios und den Weg aus Hamburg nach Bremen gefunden hat. Jan Sehitsch.
Richtig, hallo zusammen.
Jan, du bist das zweite Mal in meiner Sendung.
Vielen Dank.
Ich will euch Jan kurz vorstellen. Jan ist E-Mobilitätsaktivist, Autovermieter, natürlich E-Autovermieter.
Genau.
Und du kennst dich wahnsinnig gut aus mit dem Thema, was wir heute behandeln wollen. Carsharing, Fluch oder Segen für die E-Mobilität? Jan, schön, dass du da bist. Tesla Auslieferung, Highlight oder Enttäuschung? Ich war ja in der letzten Sendung und habe den Tesla da von Gerd Schumann mit abgeholt. Da wollen wir noch kurz drüber reden, weil Jan hat auch Auslieferungserfahrung gemacht. Ja, und dann unser zweites Thema, wie gesagt, Fluch oder Segen für die Elektromobilität. Schön, dass ihr dabei seid. Moin Tesla, Sendung Nummer 51.
Moin Tesla, das Magazin für E-Mobilität und Energiewende von und mit Dennis Wittus.
Ja, erstmal vorweg, ihr seht mich hier ein bisschen geschockt.
Ja, das war der Hammer. Ich war total überrascht.
Und zwar, was ist passiert? Die haben mir am Wochenende mein Moin Tesla Late Night Studio kaputt gemacht. Kann man so sagen. Also, ja. Die haben da eingebrochen. Wir versuchen hier mal die Bilder einzublenden. Sind da durch die Wand, haben den Tresor aus dem dahinterliegenden Raum mit einem Vorschlaghammer, die sind also durch Wand und Decke rein, da wo keine Bewegungsmelder sind, ist natürlich hier alles voll mit Bewegungsmeldern, die haben das ganz genau ausgekundschaftet, die hatten vor 3 Monaten schon mal eingebrochen und haben nur geguckt, wo der Tresor steht, und in den Tresorraum konnten sie nicht rein, weil da überall Bewegungsmelder hingen, also sind die von außen, haben die ein Loch gemacht, haben den Tresor rausgeholt.
Brutal. Also es sah krass, wirklich brutal aus, was man da unten gesehen hat. Das habe ich auch so nicht erwartet.
Ja, und wir sind ja im Prinzip fast zeitgleich angekommen.
Genau.
Und haben das gesehen. Also das Moin Tesla Studio wurde von Einbrechern böswillig, höchstkriminell kaputt gemacht und zerstört.
Sie wissen gar nicht, was sie da getan haben.
Kulturgut zerstört.
Ja, also es wird so wahrscheinlich nie wieder zu sehen sein.
Ja. Also, aber das soll nicht unser Thema sein. Also, wir fangen mal an. Ich habe eine Tesla-Auslieferung miterlebt und du auch.
Genau, vor 2 Wochen war ich dort.
Ja. War es ein Highlight oder eine Enttäuschung?
Da ich beides schon erlebt habe, kann ich sagen, dieses letzte Mal war ich einigermaßen begeistert, dass es so problemlos abgelaufen ist. Das Fahrzeug war leider Gottes doch schwarz. Wir wissen ja, dass der schwarze Lack bei Tesla höchst empfindlich und ziemlich schlecht verarbeitet ist. Zumindest das, was ich so an Erfahrung gesammelt habe. Aber diesmal war es bis auf ein paar kleine Lackmängel okay, das Fahrzeug, muss man sagen. Türscharniere innen waren ganz merkwürdig. Die waren wie angeschlagen mit Stellen, wo kein Lack mehr drauf ist. Das wurde nachgepinselt, noch live vor Ort. Das habe ich so nicht erwartet. Und es wurde nochmal, weil feine Kratzer auf dem Lack waren, nochmal vor Ort nachpoliert. Da wurde es sozusagen etwas verschlimmbessert. Ich habe dann nichts mehr gesagt. Ich hätte das verhindert, aber der Mitarbeiter hat dann das gut gemeint. Aber wir wissen, gut gemeint ist auch nicht immer gut. Das war so okay, sag ich mal. Ich habe schon Schlimmes erlebt. Da war es auch ein schwarzes Model 3. Das war übersät von Lackeinschlüssen, Kratern und Lackfehlern. Das war aber vor einem Jahr circa, glaube ich. Und das war nicht in Ordnung. Da gab es auch böse Stimmen, auch vom Kunden, der war da sehr unzufrieden. Aber dieses Mal war ich, sage ich mal, okay, den Umständen entsprechend okay. Meine Erfahrung war sehr nett.
Wie war die Atmosphäre?
Also da ich einen Tag vorher schon da war und die schon informiert habe, dass ich am Folgetag auch da sein werde, um eine Model 3 Auslieferung zu begleiten, waren die natürlich geimpft. Und ich habe auch darüber gesprochen, dass ich sehr viel Erfahrung mit Tesla habe, auch mit Tesla Hamburg, was auch eine große Katastrophe war, was ich da erlebt habe. Ich bin da auch nicht gern gesehen. Da gibt es aber auch noch mehr Leute, die auch bei YouTube zu sehen sind, die da scheinbar nicht so gern gesehen sind. Aber ich bin da auch nicht mehr so oft. Es war von der Atmosphäre gut. Der nette Fabian heißt er, glaube ich, der da war, der war sehr bemüht, hat sich wirklich Zeit genommen. Ich kann mich da nicht beschweren. Aber
hat er das Auto erklärt?
Er hat das Auto ein bisschen erklärt. Wir waren aber mehr damit beschäftigt, nach Fehlern zu suchen. Da es kaum welche gab, bis auf ein, zwei, wie gesagt, Lackmängel, war es okay. Wir haben natürlich dafür gesorgt, dass wir den blauen CE16-Ampere-Adapter bekommen, den man übrigens auch nachfragen sollte.
Bei uns war der nicht dabei.
Dann müsst ihr aktiv nachfragen. Der ist meistens nicht dabei, aber die haben hinten eine Kiste, da holen sie einen raus, wenn man das will. Und das nur mal so für alle, die keinen 16 Ampere Adapter bekommen haben, einfach mal nachfragen.
Also, ich war ja mit dem Gerd zu der Auslieferung, ihr habt das alle gesehen. Und naja, ich habe die Originalstimmen von Gerd dann eingefangen. Und das war irgendwie, ja, das Fazit, Auto ist gut, Auslieferung eine Enttäuschung. Weil, also, ich glaube, es passt mit dem deutschen, mit der deutschen Mentalität nicht richtig zusammen. Deliver first, fix second. Also erstens wird dein Auto hingestellt, wo unten drunter ein Plastikschweller gebrochen ist, der so runterhängt. Ich bück mich, sehe das sofort. Das ist auch keine Sache, die jetzt irgendwie, die noch nie vorgekommen ist. Das passiert, wenn sie die Autos abladen. Da guckt keiner unter das Auto. Warum macht man sowas? Also man stellt da ein Auto hin und hofft, dass der Kunde das so abnimmt und dann verbessert man das hinterher. Aber ich durfte da ja nun auch nicht filmen, also ich habe mich da nicht besonders willkommen gefühlt. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, die hatten Angst vor mir oder so, dass ich das nun rausposaune, wie es ist. Aber es ist ja nun mal so, die liefern ein Auto aus mit mehr oder weniger kleineren Fehlern und es scheint ihnen egal zu sein. Und ansonsten lief das, dem Gerd haben sie das Auto nicht mal richtig erklärt. Also es lief wirklich ein bisschen empathielos ab. Und was er als humorlos beschrieben hat, war, man gibt dem Kunden bei Tesla scheinbar im Moment nicht mehr das Gefühl, dass er was ganz Besonderes ist, dass er ein besonderes Produkt erwirbt. Am Ende sagte dann sogar der Delivery Agent, am Ende des Tages ist das dann doch nur ein Auto. Und gerade das möchte jemand, der einen Neuwagen für viel, viel Geld kauft, egal ob es ein E-Up ist oder ein Porsche 911 oder was auch immer, muss, das geht doch nicht. Ich muss dem Kunden das Gefühl geben, er erwirbt was ganz Besonderes und einen Neuwagen abzuholen. Das ist für viele Leute, erleben das nur einmal im Leben und dann wird der so wie so ein Amazon-Paket, wie der Postbote das in den Vorgarten wirft, das neue iPhone und das da rumliegt. Ich bin da enttäuscht von. Und ich glaube, dass man so nicht die Herzen der Deutschen gewinnt.
Ich finde es sehr, sehr schade, weil es, wie du sagst, so, ich finde es auch ein tolles Erlebnis, wenn man ein neues Auto abholt, was vorher noch niemand besessen hat, noch niemand drin gefahren ist. Und ich finde es auch sehr schade, dass das so rüberkommt. Ich habe den Eindruck, dass die ein bisschen sagen, das Model 3 ist nicht mehr wie ein Model S, weil beim Model S früher habe ich es auch anders erlebt. Es ist ja auch ein bisschen hochpreisiger, aber ich befürchte, dass sie das Produkt, so wie sie sich verhalten, ein bisschen abwerten. Und das haben die Kunden eigentlich nicht verdient, glaube ich. Das könnten sie besser. Wobei mir, wenn ich das mal so sagen darf, ich hoffe, der Fabian entschuldigt das, falls es nicht erlaubt ist. Aber am Tag vorher war ich dort an einem Freitag und hatte gesagt, ich bin morgen auch da. Wie ist das mit der Auslieferung? Sagt er, nein, jedes Fahrzeug gucken Sie sich explizit an. Die werden aufbereitet, dass das Auto makellos sein soll bei der Übergabe. Das hat er mir wörtlich gesagt. Ich hoffe, er erinnert sich dran. Und das, wie gesagt, habe ich auch erlebt. Also wie gesagt, bei uns war es nicht so, dass es irgendwie schmutzig war oder sowas. Es war schon okay. Aber ich habe es auch schon anders erlebt. Und da wollte er sich auch nochmal dafür stark machen, dass Hannover eben nicht Hamburg sei. Das darf ich auch nochmal so zitieren. Sie wollen es also besser machen als die Erlebnisse, die man aus Hamburg so kennt. Und ich hoffe, dass Sie da erfolgreich sind. Ich weiß, dass das bei dir vielleicht jetzt nicht unbedingt so war. Ich gebe Ihnen nochmal eine Chance. Aber ich habe auch am Tag vorher, wie gesagt, ein Auto abgeholt mit jemandem, der auch sehr unzufrieden war mit Model S. Da wurden Mängel nicht beseitigt und so weiter. Wir haben auch schon einen zweiten Fall, wo das sehr chaotisch war. Und der Service lässt da, das kann man auch nachvollziehen, sehr zu wünschen übrig, wenn Autos verschmutzt dem Kunden ausgeliefert werden.
Ich will dir mal eins sagen und ich will euch vor allen Dingen mal eins sagen. Das, was ihr auf meinem Kanal bisher an Auslieferung gesehen habt, die Auslieferung von meinem Model S, da war alles sowieso noch ganz anders in der Tesla-Welt. Da war das was ganz Besonderes und die haben das inszeniert und zelebriert. Beim Model 3, was ich mit Imke abgeholt habe, das war eins der ersten Model 3s und das war, glaube ich, die zweite oder dritte Auslieferung in Hamburg.
Ja.
Das war, wenn ich mir das heute angucke, fake. Die wussten, dass ich komme und die haben sich wirklich Mühe gegeben und haben, das war wirklich, ja, da wussten sie, da kommt YouTuber Dennis Vitus.
Okay.
Und haben sich richtig ins Zeug gelegt. Dann haben wir das Model 3 abgeholt von Oliver Krüger. Mhm. Da durften wir da auch ziemlich großflächig filmen und so und da haben sie sich besonders ins Zeug gelegt und gerade Ofa hat ja eine gute Beziehung zu den Mitarbeitern da aufgebaut. Mhm. Aber da in Hannover, das hat mir gar nicht gefallen. Das war empathielos, das war, da steht das Auto, kannst dir angucken, dann sucht man die Mängel, dann findet man Mängel an so einem Auto. Ich bin davon enttäuscht und Tesla, ihr müsst da zusehen, dass ihr eure Kunden zufriedenstellt und dass ihr nicht diesen, die Leute kaufen sich einen Tesla, denken, es ist was ganz Besonderes und ihr versaut es bei der Auslieferung.
Customer Experience, da gab es früher einen Manager, der extra dafür abgestellt worden ist bei Model S. Du erinnerst dich vielleicht, da wurdest du mit Mails bombardiert. Mensch, und wie fanden sie es denn? Und tralala. Kommunikation ist ja heute bei Tesla so ein bisschen eingeschränkt, würde ich sagen. Die Tesla-Fahrer wissen, was ich meine. Also spätestens beim ersten Servicetermin wird man feststellen, wie schwierig das ist, mit jemandem dort Kontakt aufzunehmen und irgendetwas zu besprechen auf dem kurzen Weg. Das geht ja heute nur noch per Formular in der App. Und da ist man dann auch etwas eingeschränkt und ich finde es sehr, sehr schwierig, denn wenn die Kommunikation schon nicht funktioniert, wie soll dann das Ergebnis perfekt sein?
Und ich sage, der Elon ist schuld.
Nee, ich glaube, das liegt an den Mitarbeitern vor Ort.
Ich sage, der Elon ist schuld, weil der will den Leuten die Autos ausliefern, wie man heute ein iPhone ausliefert. Früher kam der Vodafone-Vertreter, der saß bei meinem Vater, hat dem einen halben Tag lang hat dem irgendwelche Verträge verkauft und hinterher noch das Handy erklärt. Heute wirft der Postbote, das habe ich eben schon mal gesagt, glaube ich, da zack, bumm, das Paket in den Garten und dann liegt er dein iPhone einen halben Tag rum. So wird das mit Tesla wahrscheinlich auch sein, weil Elon die Autos schnell loswerden will, gerade zum Quartalsende bloß ausliefern, die werfen dir den irgendwann mit Hermes in deinen Garten und dann steht da auf einmal ein Tesla und ja, und das kommt von oben und Elon hat keinen Fokus darauf im Moment, den Kunden, der schon gekauft hat, glücklich zu machen und dieses Glücksgefühl zu erhalten. Und das ist nicht gut. Das weiß ich als Verkäufer, das weiß ich als Geschäftsmann.
Ganz klar.
Da macht man, Tesla hat keine Kunden, sondern Fans, hat man immer gesagt. Wie vergraul ich meine Fans?
Es ist so. Ich habe auch den Eindruck, so wie du es beschrieben hast, dass Tesla voraussetzt, dass man Fan von ihnen ist und sich gefälligst vorher diese ganzen Details in YouTube-Videos angeschaut hat, dass sie gar keine Arbeit mehr damit haben. So ein bisschen abgehoben, so ein bisschen Apple-Style finde ich das, dass man hinterher, wenn man was hat, dann irgendwie auch nicht unbedingt gewertschätzt wird, wenn was nicht geht. Finde ich schwierig. Ich würde es anders machen und ich würde auch Tesla raten, dass sie es vielleicht nochmal anpassen. Denn wir können ja froh sein, dass du dein Auto nicht beim Elektronikfachmarkt demnächst abholen musst. Das gibt auch einen Hersteller, der das geplant hat. Der kommt aus China, meine ich. Der jetzt ganz groß bewirbt, du kannst das Ding in der Probe fahren und dann kriegst du es irgendwann nach Hause geliefert, so wie du das gerade beschreibst, ne? Ganz clean, nichts mehr mit Kundenservice und das soll dann der nächste ATU machen. Ich bin da nicht sicher, ob das so erfolgreich wird.
Ja, Tesla Auslieferung, Highlight oder Enttäuschung, das war unser erstes Thema hier. Ihr könnt euch selber euer Bild machen, aber bitte, wir haben das ja auch hier von Anfang an begleitet, auch mit den Auslieferungen von Holger Laudeler. Sagt hinterher nicht, ihr habt nicht gewusst, was bei Tesla auf euch zukommt. Tesla ist ein geiles Auto. Das System Tesla, das hat schon so seine Mängel.
Ich muss das auch nochmal sagen. Viele unterstellen mir immer, ich wäre so ein Tesla-Hater oder würde Tesla-Bashing betreiben. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Ich kann nur aus meinen eigenen Erfahrungen berichten. Und ich bin Tesla-Fan. Das Auto finde ich super. Ich habe aber auch eben negative Erfahrungen gemacht und ich wünschte Ihnen, dass Sie es optimieren oder dass zumindest das Interesse darin besteht, das besser zu machen.
Dass man immer noch seine Nummernschilder selber mitbringen muss und den Wagen selber zulassen muss. Dass die keinen Zulassungsservice haben, wie jedes Autohaus, jedes zweitklassige Autohaus das hinkriegt und wie sie es auch mal hingekriegt haben.
Das war aber früher anders.
Ja, ne? Das zeigt, dass man sagt, es ist so ein Scheißegal, bloß weg mit den Autos, ihr habt das bezahlt, jetzt holt das ab, da sind noch Mängel dran, die machen wir hinterher weg. Und dass nicht mal die Mitarbeiter um das Auto gehen, sich das angucken, einmal drunter gucken. Ja, aber ich rieche mich hier wieder auf. Also, ich bin großer Tesla-Fan. Die Sendung heißt Moin Tesla. Sie heißt übrigens nicht Moin Tesla, weil ich so ein großer Tesla-Fan bin, sondern das Tesla steht stellvertretend für Elektromobilität und für den Start der Elektromobilität und dass der Tesla revolutioniert. Also, nicht falsch verstehen hier. Das ist keine Tesla-Fansendung.
Wir müssen das auch nochmal betonen vielleicht. Ohne Tesla wären wir heute in der E-Mobilität noch lange nicht da, wo wir jetzt sind. Und das muss man auch mal anerkennen. Das ist ein großer Schritt gewesen und ist auch nach wie vor noch so. Aber diese Customer Experience, sage ich mal, die kann deutlich verbessert werden.
Ja, und nun ist es Zeit, ein bisschen darüber zu reden, wie sich diese Sendung finanziert. Wir versuchen hier vernünftige Inhalte zu bringen, jeden Mittwoch eine Talksendung zu machen und da haben wir Sponsoren, und zwar die Firma Fair Finanzpartner OHG von Stefan Harmsen, der versichert meine Teslas. Da könnt ihr online einen Termin buchen. Ich habe das unten verlinkt und ich möchte mich dann noch bedanken bei den Jungs von Store and Charge. Das sind zwei wirklich gute Jungs, die online Ladezubehör verkaufen. Die waren schon in meiner Sendung. Auch das habe ich unten verlinkt. Und da kriegt ihr auch Vorteile, wenn ihr über den Link da unten bestellt. Das war's schon. Wir kommen zu Thema 2. Und zwar Carsharing. Fluch oder Segen für die E-Mobilität? Ich darf das kurz mal einleiten. Wir haben zu viele Autos. Das ist ja allgemein bekannt. Gerade in so Großstädten leidet ihr darunter in Hamburg. Oh, schrecklich.
In Berlin.
Bremen geht ja noch so. Und in den großen Städten stellt man jetzt um Carsharing auf E-Mobilität. In Bremen fängt man da auch schon an. Und dann sieht man die Autos an den Ladesäulen parken.
Richtig.
Also, stell mal klar, was hat das für Ausmaße angenommen?
Also es ist in Berlin ganz schlimm. Das habe ich vom Steve schon erfahren. Der wohnt in Berlin, ist auch schon E-Mobilist und hat mir das, als ich zur Hauptstadtkonferenz in Berlin war, auch nochmal live vorgeführt. Wir waren dann in einem Stadtteil, sind, glaube ich, 4 Ladestationen abgefahren. Alle, wirklich alle waren ausschließlich mit Carsharing-Fahrzeugen besetzt, die ja durchaus berechtigt sind.
In Berlin sind auch viele Player dabei, ne? ShareNow,
WeShare ist dort aktiv. Das waren so die Fahrzeuge, die wir gesehen haben. Und der Fokus liegt aber auch darauf, dass diese E-Carsharing-Fahrzeuge im Free-Floating, denn stationäres Carsharing meinen wir hier nicht, die sind geordnet, die holt man an einer bestimmten Station ab und gibt sie auch wieder zurück. Dieses unkontrollierte und ungesteuerte Free-Floating heißt, ich als Betreiber stelle mal irgendwie 1000 Fahrzeuge in eine schon mit knappem Parkraum bemessene Großstadt und schere mich nicht mehr drum. Das ist übrigens auch mein Motto. Im Carsharing schert man sich nicht darum, was mit den Fahrzeugen passiert, auch nicht über irgendwelche Verkehrsregeln, Parkdauerüberschreitungen. Und das erlebt man zum Beispiel in Hamburg und Berlin. Da ist zum Beispiel in Hamburg erlaubt, ich darf werktags von 9 bis 20 Uhr mit einem E-Fahrzeug mit E-Kennzeichen 2 Stunden mit Parkscheibe dort theoretisch auch nur parken, aber auch laden. In Berlin ist es anders. In Berlin gibt es eine Beschilderung, die sagt, Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs. Und die brauchen eine Parkscheibe von 8 bis 18 Uhr. Danach dürfen sie trotzdem da nicht parken, sondern nur laden. Und die Ladesäule zeigt auch an, wenn der Ladevorgang beendet ist, so wie es eigentlich sein soll.
So, und jetzt haben wir in den großen Städten halt das Problem, die Leute holen sich ihr Auto. Mhm. Von der Ladesäule weg, muss ja auch irgendwie voll sein, der Wagen. Und dann fahren sie durch die Stadt, stellen die an ihrem Zielpunkt an eine Ladesäule und verschwinden. Und dann steht das Auto da unter Umständen tagelang. Und dann fährt zum Beispiel Nico Pliquet, Nico, schönen Gruß, hast ein Video drüber gemacht, durch die Stadt, versucht seinen Tesla zu laden, geht nicht, steht genau. Ein Auto von Schernau. Und gerade in den großen Städten scheint das jetzt ein Riesenproblem zu werden für die anderen E-Autofahrer.
Richtig. Und insofern ist das kein Dienst an der E-Mobilität. Ich freue mich ja, dass Carsharing grundsätzlich auch sauberer betrieben werden kann mit Elektrofahrzeugen. Es muss aber dafür gesorgt werden, dass dort auch Ladeinfrastruktur geschaffen wird. Wenn wir uns überlegen, da kommen mal irgendwie 1000 zusätzliche Fahrzeuge in eine Stadt, die vernichten mal eben zusätzlich 1000 Parkplätze. Es werden ja nicht 1000 Fahrzeuge weniger zugelassen deswegen. Und ich finde, da hat der Betreiber, egal welcher das jetzt ist, nicht Sorge dafür getragen, dass sie eigene Ladeinfrastruktur bauen. Und das fordere ich eigentlich, dass zusätzlich pro 100 Fahrzeuge, hatten wir vorhin mal erwähnt, eventuell dann auch eigene Punkte geschaffen werden. Es gibt in Hamburg ein tolles Konzept, das nennt sich Switch, also Umsteigebahnhöfe an U- und S-Bahn-Bussen, werden dort mit extra markierten Flächen, sind leider private Sondernutzungsflächen, deswegen hat die Polizei da nichts zu melden, dort geschaffen, wo Carsharing-Fahrzeuge wie Schernau, Cambio zum Beispiel oder die anderen Teilnehmer auch, die haben so ein kleines Logo dann auf dem Kotflügel, dort gezielt abgestellt und auch angemietet werden können. Die sind noch nicht elektrifiziert, aber in der Nähe gibt es Ladeinfrastruktur.
Also das wäre ein Ziel. Es ist so, die haben da 1000 Autos nach Hamburg reingeschoben.
Genau.
Und ja, nicht für Parkplätze gesorgt und auch nicht für Ladestationen gesorgt. Die erhöhen ja den Druck. Wenn ich hier zum Beispiel, ich habe hier ja angebaut, da musste ich hinten auf dem Hof sagen, das Gebäude ist größer, da werden mehr Leute kommen, also mehr Autos und da muss ich Parkplätze schaffen. Und aber dass ich so einfach 1000 Autos in eine Stadt schieben darf und da nicht für Parkraum sorgen muss, das ist ja irgendwie ein Fehler im System.
Das sehe ich genauso. Ein Fehler im System ist auch, da, wenn man bedenkt, dass ein Nutzer das Auto ja nur für die Mietdauer irgendwie beeinflussen kann. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Carsharing-Fahrzeug irgendwo abstelle, von mir aus an einer Ladestation, werde noch incentiviert und motiviert, das anzuschließen und zu laden, kriege sogar noch 5 Euro Bonus oder sowas, kann aber nicht mehr dafür Sorge tragen, dass es während der Höchstparkdauer dort nicht länger steht, als es darf. Das heißt, der letzte Kunde ist aber theoretisch laut AGBs bis zu 24 Stunden nach Mietende immer noch verantwortlich für die Kiste. Ist meiner Meinung nach sehr fragwürdig, denn ich habe ja gar keinen Einflussbereich mehr. Also ich kann darauf gar nicht mehr einwirken, was da passiert, weil mein Mietvorgang beendet ist. Das heißt, wenn ich es in eine Feuerwehrausfahrt stelle, auf einen Behindertenparkplatz oder an die Ladesäule, laufe ich Gefahr, dass ich das Abschleppticket bezahlen muss, während ich gar nichts mehr mit dem Auto zu tun habe.
Aber die sagen ja, du sollst es anschließen.
Das wünschen sie sich ja.
Dann kannst du es ja nicht wegfahren.
Genau.
So, und von dem Punkt an fährst du jetzt durch die Stadt, siehst, die stehen da. Was kann man da machen? Was macht man da? Was hast du gemacht? Wie jetzt müsste ja der Carsharing-Anbieter müsste jetzt ja sagen, da steht mein Auto. Er weiß ja sicherlich, wo das steht.
Die sind alle vernetzt. Die wissen ganz genau, bis auf einen Meter, wo die stehen.
Also das muss ich da, wenn es voll ist, wegholen.
Das wissen die alle.
Und das machen die aber nicht.
Nein, sie übertragen die Verantwortung auf den letzten Nutzer, finde ich sehr mutig.
Aber wenn er dann wieder mieten würde, das dann ist müsste ja, er ja...
Theoretisch ist das Geschäftsmodell so aufgebaut, dass sie Lotto spielen und sagen, naja, eigentlich soll im Prinzip der nächste Mieter dafür sorgen, dass das Auto da wieder wegkommt. Was ist aber, und das wäre mir zu riskant als Geschäftsmodell, wenn das nicht erfolgt? Das heißt, da steht dann 2-3 Tage lang ein Auto im Halteverbot und wird teuer, weil es abgeschleppt wird und man es aus dem Verwahrplatz auslösen muss für 355 Euro. Ich kann mir sowas in meinem Vermietgeschäft nicht leisten. Dann wäre ich pleite.
So, und wie läuft es dann in Hamburg jetzt?
Also folgendermaßen ist es so, diese Carsharing-Fahrzeuge erleben wir, wie auch in Berlin, zuhauf an den Ladestationen, die dort über Gebühr lange stehen. Das heißt, da gibt es Zeiten, also ich glaube 36 Stunden, 58 Stunden haben wir schon nachvollzogen. Und zwar werden von Betreiberseite die Verbindungsdaten, wenn so ein Fahrzeug angeschlossen ist, auch veröffentlicht. Das heißt, es gibt eine Seite, auf der ladenetz.de-Seite zum Beispiel, sieht man, wie lange so ein Kabel schon steckt. Oder auch auf einer anderen App, Mobility heißt die, da kann man genau sehen, ist die Ladesäule frei oder belegt. Wenn sie belegt ist, kann man gucken, Wie lange steht denn so ein Fahrzeug da schon?
Mobility, da kann ich alles sehen.
Da kannst du alles sehen.
Schreiben wir hier unten mal rein.
Daran kann man nachvollziehen, ist sie frei oder belegt? Lädt da jemand und wenn ja, wie lange schon?
Ist die kostenlos?
Die ist kostenlos, genau. Und auch auf der ladenetz.de-Seite werden diese Daten auch angezeigt. Nun ist es so, wenn man eben dort laden will, gucke ich in die App und sage, ist die grün, kann ich da laden, ist die blau, ist sie belegt. Das heißt, dann gucke ich, okay, sind beide blau, habe schon mal so ein Gesicht, weil sind beide belegt, sind ja potenziell berechtigte E-Fahrzeuge. Nun ist es so, tagsüber darf man da nur 2 Stunden stehen. Jetzt stehen die Autos da 6, 8, 10, 12 Stunden. Und das ist halt unfair gegenüber allen anderen, die auch Elektroauto fahren und eben auf der Etage wohnen. 80% aller Hamburger wohnen nicht im Einzelhaus, sondern in einer Mietwohnung. Die können nicht zu Hause laden. Und diese so wertvolle öffentliche Versorgungseinrichtung, wie ich immer sage, die gilt es halt fair zu benutzen. Und das finde ich übrigens auch bei kostenlosen Angeboten, bei Supermärkten zum Beispiel, ne, finde ich es auch ein bisschen schwierig, wenn da nur die großen Akkus sich da 2 Stunden vollsaugen, weil sie es halt dürfen. Die anderen machen dann so ein Gesicht, weil sie halt nicht laden können.
Müssen wir nicht noch mal ein paar Ladeetikette-Videos machen?
Ja, das empfehle ich sowieso. Jeder E-Mobilist ärgert sich, wenn er da ein Auto nur geparkt stehen sieht, weil er gerne auch vielleicht den Strom gehabt hätte. Man darf in Hamburg nur parken an der Ladesäule. Das ist nicht verboten, leider. Aber der gemeine E-Mobilist weiß, er zieht den Hass auf sich, wenn da das Kabel nicht angesteckt ist.
Also ich habe das Gefühl, viele Neu-E-Mobilisten haben noch überhaupt keine Ahnung. Das gilt, jetzt kommen ja viele Teslas auf den Markt. Ich habe hier einen Fall, da wird abends ein Tesla häufig gebracht, wird an den Schnelllader angeschlossen, dann wird umgestiegen in den Verbrenner, dann wird weggefahren und dann steht er hier bis nächsten Morgen an der Schnellladesäule. Also ich bin da eigentlich, ich habe den, bisher ist er mir noch nicht über den Weg gelaufen, dass ich ihn halt ansprechen konnte. Ich bin da immer ganz baff und denke immer, hey Mann, hier könnte jetzt spät abends einer kommen und sagen, ich brauche schnell Ladung und dann steht er da und parkt die ganze Nacht.
Ja, das ist auch ein Problem. In Hamburg haben wir da eine Initiative, dass wir das eben unterbinden wollen, dass dort geparkt und übernachtet wird an einem Schnelllader. Es stehen jetzt schon Schilder dort, dass da nur 1 Stunde geparkt werden darf, was ein Weggehen eigentlich gar nicht lohnt. Also es macht keinen Sinn, dort wegzugehen. Carsharing-Fahrzeuge überschreiten dort sowieso die Parkdauer, meistens jedenfalls, selbst am Bahnhof, wo man denkt, da ist ein Wechsel, der ist sehr zügig, aber auch da werden Fahrzeuge abgeschleppt. Es gibt auch Videos dazu im Netz, wo das dokumentiert ist, wie sowas dann vor sich geht. Und die Polizei kommt auch, stellt fest und sagt, ja, stimmt, die Parkdauer ist überschritten, Parkscheibe ist abgelaufen oder liegt gar nicht aus. Und neuerdings eben anhand dieser App-Daten, die man übrigens anhand des Betreibers auch nochmal gegenprüfen kann. Das heißt, die Polizei, wenn da ein Kabel steckt, muss es ja trennen. Ruft beim Betreiber an und sagt, übrigens, sagen Sie mal, wie lange hängt denn der schon? Und dann sagt halt wirklich der Betreiber original die gleichen Daten, wie man auch in der App oder auf der Seite sehen kann. Und dann ist es dokumentiert. Und dann werden Carsharing-Fahrzeuge dann extrem teuer abgeschleppt.
Und das nur passiert so, schon.
Ja, das passiert in Hamburg und in Berlin, glaube ich, auch. So wie ich gehört habe. Und ist auch notwendig, weil diese, wie gesagt, sehr knappe Infrastruktur bei weitem nicht für alle reichen wird. Das muss man auch mal sagen. Ich muss einen großen Dank aussprechen für alle die, die Ladeinfrastruktur schaffen. Das ist wirklich wertvoll. Wir sind noch lange nicht beim Hochlauf und beim Massenmarkt E-Mobilität. Das dauert noch. Aber selbst dieses Angebot jetzt, was Stromnetz Hamburg oder hier in Bremen die SWB oder in Berlin die Anbieter bauen, ist symbolisch da für den jetzigen Bedarf okay. Mit dem Carsharing wird es missbraucht und steht den anderen nicht mehr zur Verfügung. Deswegen muss ich sagen, wir brauchen auch Initiativen, wie du das zum Beispiel machst aus der Wirtschaft, dass diese Angebote auch kommen. Darauf setzen diese Städte auch, dass eben mehr und mehr im Privatbereich, am Arbeitsplatz, bei Hotels, beim Fitnessstudio, im Kino, im Parkhaus Ladeinfrastruktur geschaffen wird. Und ich glaube, auch nur so kommen wir da auf einen Nenner. Dann wird auch dieser Streit an der Ladesäule irgendwann aufhören, weil wir einfach irgendwann genug haben. Auf dem Supermarktparkplatz zum
also
Beispiel.
Also für mich kann es da nur eine logische Schlussfolgerung draus geben. So wie die Rollerbetreiber dazu gezwungen werden, bestimmte Regeln einzuhalten, so müssen auch Carsharing-Anbieter von der Politik ganz klar gesagt bekommen, was geht und was nicht geht.
Richtig.
Und man darf nicht sagen, ihr seid aber die Guten, ihr schickt uns eure Fahrzeuge, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt in der Stadt, sondern man muss da schon regulierend eingreifen, damit das verträglich wird für alle.
Es könnte ja sein, dass man dadurch auch nur Zulassungszahlen schön rechnen möchte, dass wir beispielsweise bestimmte Hersteller haben, die jetzt Elektrofahrzeuge in den Markt pressen, weil sie damit ihre CO2-Flottenwerte einhalten wollen, könnte man ja den Verdacht haben.
Die zweite Frage ist sowieso, ob sich diese ganzen Carsharing-Modelle für die Hersteller irgendwie rechnen. Und das erstens bezweifle ich das, zweitens habe ich auch schon diverse Artikel gelesen, dass sie es nicht tun, dass es eine Investition in die Zukunft ist. Und ich habe hier mich mit dem Thema Carsharing mal beschäftigt. Mhm. Ich habe einen Bekannten, der macht das. Also Geld zu verdienen, damit, wenn ich hier sagen würde, ich mache hier so Carsharing, kaufe 5 Autos und baue dann hier die Ladesäulen hin und so, das ist ein Zuschussgeschäft. So einfach ist das alles nicht.
Ich weiß. Das ist auch ein Thema. Also es ist für mich, ist meine persönliche Meinung, eine Werbefläche der Fahrzeughersteller. Die stellen dort den Mini hin, den BMW, wer nicht alles, VW mit ihren E-Autos und wer nicht alles da jetzt kommt. Das ist toll. Also für den Kunden mal ein anderes Auto fahren zu können, finde ich auch super. Aber es werden dadurch nicht weniger Fahrzeuge zugelassen und sie verbrauchen halt den Parkraum. Und es ist übrigens auch nicht so, dass es keine technischen Möglichkeiten gäbe, zu verhindern, dass jemand zu lange an der Ladestation steht. Ich meine, die haben einen Bordcomputer, die haben ein GPS-gestütztes System, die wissen ganz genau, wer wo wie lange parkt. Und diese E-Kick-Scooter, die du angesprochen hast, die haben ja auch Sperrzonen, wo du nicht die Miete beenden darfst oder auch gar nicht reinfahren darfst, in Fußgängerzonen zum Beispiel. Genau, das kann man auch mit einer Ladestation und einem E-Carsharing-Fahrzeug machen. Und wir müssen nochmal das Free-Floating hier betonen, weil es gibt ja dieses stationsbasierte Carsharing Cambio, die meinen wir nicht. Das Free-Floating muss ihre Hausaufgaben machen und sagen, wir haben einen Timer, sobald 1,5 Stunden an einer Ladestation ein Auto steht, muss der Dienstleister raus, der übrigens vorhanden ist, aber der kostet halt Geld, der muss die Fahrzeuge da wieder wegholen, bevor sie dann für 355 Euro vom Fahrerplatz ausgelöst werden müssen. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich ein Carsharing-Fahrzeug an einer Ladestation sehe, was da seit 4, 6, 8 Stunden steht, da ist es ein ganz kurzer Anruf bei der Polizei und zu sagen, hier können Sie mal bitte, wenn Sie Zeit haben und nichts anderes zu tun ist, ein Auge drauf werfen. Ich schicke Ihnen da gerne einen Screenshot per Mail, Sie können es nachvollziehen, auch beim Betreiber. Das Ding blockiert hier die Ladesäule, die anderen Nutzer können es nicht nutzen. Ich finde es unfair.
Ja, dann bist du bei der Hamburger Polizei genauso beliebt wie bei Tesla.
Naja, es geht. Also ich habe ja dort kein Hausverbot, entgegen anderer Meinung. Aber ich habe schon gehört, wie gesagt, man rollt mit den Augen, wenn ich in Hamburg auftauche bei Tesla. Aber das tue ich ja auch nicht mehr. Gibt ja keinen Grund. In Hannover hatte ich mir gewünscht, dass es besser läuft. Ich drücke den Jungs die Daumen. Toi, toi, toi. Und es ist ja noch nicht alles verloren.
Aber ich weiß auch, warum die natürlich nicht wollen, dass ich dann mit meiner Kamera auftauche. Wenn man die Autos so ausliefert, wie man sie ausliefert und es hinterher repariert, dann wird das halt alles gefilmt und ins Netz gestellt und das will man halt nicht.
Ich sag mal so, diese E-Mobilblase ist ja relativ klein und überschaubar. Und wenn man möchte, dass man dort erfolgreich ist, dann muss man schon ein bisschen sensibel sein für sowas, finde ich persönlich. Und Kundenzufriedenheit ist ja auch in meinem Geschäft wirklich ein hohes Gut. Und das gilt es zu bewahren, ansonsten braucht man das nicht zu versuchen. Das Produkt kann noch so toll sein, wenn der Kunde nachher sagt, was war denn das jetzt?
Ne? Also unsere Referrals, die nimmt Tesla gerne. Ich habe auch einen Referral, wenn ihr euch also einen Tesla bestellen wollt, könnt ihr meinen Referral nehmen, dann kriegt ihr 1500 Kilometer freien Strom. Und ich nehme an einer Verlosung für ein Model Y teil.
Echt? Wow.
Ja, ist auch noch nicht passiert, die Verlosung. Jedenfalls habe ich nichts davon gehört. Falls irgendjemand weiß, was denn nun mit den Preisen ist, die Tesla dafür ausloben will, schreibt das mal unten rein. Also, Fazit. Carsharing, Fluch oder Segen für die E-Mobilität?
Also im aktuellen Zustand würde ich sagen, es ist eine Plage. Wenn da nicht schnell was passiert, dann wird es eskalieren. Wir bekommen in Hamburg jetzt noch Ende März 1500 zusätzliche E-Fahrzeuge von WeShare, man kennt das aus Berlin, nach Hamburg. Wir haben nur 1000 Ladepunkte in der Stadt. Dieses Verhältnis, das begreift jeder, das funktioniert nicht. Und es sind SixShare, DriveNow oder Car2Go jetzt zusätzlich auch schon da. Wenn da keine eigene Infrastruktur geschaffen wird, dann geht das schief. Dann sind alle Ladesäulen blockiert und niemand kann dort noch privat laden.
Jan, jetzt hast du deinen Werbeblock hier. Erzähl mal kurz.
Okay,
deine Vermietung.
Meine Autovermietung für Elektrofahrzeuge in Hamburg betreibe ich seit 2015. ausschließlich E-Fahrzeuge kann man bei mir mieten, weil mein Antrieb ist, den Leuten den Zugang zur E-Mobilität zu ermöglichen, gerade wenn es um eine Kaufentscheidung geht, mal eigene Erfahrungen zu sammeln, also Elektromobilität selbst erfahren. Das ist mein Ansatz und das läuft auch gut. Ich kann sagen, die Kunden sind da sehr angetan, weil die meisten begeistert sind, allein von der Dynamik eines Elektroautos, von der Geräuschkulisse und natürlich auch von den Kosten, die das produziert.
Also in Hamburg bei Jan könnt ihr das mieten. Ich schreibe das unten rein. EV Danke. For Rent.
Richtig.
Heißt die Firma. Jan, vielen Dank, dass du den Weg hier aus der anderen Hansestadt nach Sehr Bremen gerne. Geschafft hast. Wir trinken hier ja auch aus Finkenwerder-Tassen. Das muss ich hier nochmal betonen. Gernot, vielen Dank dafür nochmal. Mein treuester Zuschauer, glaube ich. Also alles Gute. Ja, das war es schon wieder. Wenn euch die Sendung gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Ich bin ein bisschen, wenn das jetzt ein bisschen holprig war, liegt das vielleicht daran, dass das Moin Tesla Studio kaputt gemacht worden ist, das Late Night Studio. Mal gucken, wie es da weitergeht.
Ja, es ist ein Drama.
Also, und schreibt mal jetzt in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr von den Auslieferungen haltet bei Tesla, was ihr vom Carsharing haltet und ja, dann können wir da ein bisschen diskutieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Moin Tesla, Sendung Nummer 51 war das. Mein Name ist Dennis Wittus.
Mein Name ist Jan Schewitsch. Macht's gut, wir sehen uns an der Ladesäule.
Und tschüss. So Jan, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Wir geben uns noch die Hand.
Genau.
Trotz Corona. Wir desinfizieren aber dran.
Ist doch noch nicht mal 12. Jetzt schon ein Bier? Das gibt's doch gar nicht.